Macht war da immer so von denen aus, vielleicht aus frühen Erfahrungen schon so dieser Lösungsversuch, ich versuche mich wieder mächtig zu machen, weil ich früher vielleicht viele Ohnmachtserfahrungen gemacht habe. Das sind so diese Erfahrungen, die in den frühen Jahren in den Familien oft geprägt haben, wo dann dieses ich kämpfe mich hoch, ich suche mir eine Stellung in irgendeiner Gruppierung und arbeite mich hoch und habe dann irgendwas, was ich Identität nennen kann, was identitätsstiftend ist, und was immer wieder auch das Selbstwert pusht, wo wir auch beim Thema Drogen sind, was ja auch eine Form von Macht gibt. Wenn ich jemand bin, der ein geringes Selbstwertgefühl hat, der vielleicht keine selbstwertstärkenden Erfahrungen gemacht hat oder auch Einflüsse in seinem Leben hat, wie Hobbys oder wie eine Umgebung, die ein gutes Selbstwert vermittelt, dann ist das eine Möglichkeit, ein stabiles Selbstwert für die zu bekommen.
Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Es geht wieder los mit Psycho trifft Coach, eine neue Folge. Kurt Neubersch, psychologischer Psychotherapeut und gleichzeitig mein großer Bruder und ich, Judith Brückmann, als Life-Coach, treffen sich hier alle 2 Wochen und kommen an einen Tisch und wir versuchen immer wichtige Themen, die uns natürlich auch häufig in der Praxis begegnen, allerdings auch Phänomene halt aus dem Leben, die wir alle kennen, mal genauer unter die Lupe zu nehmen und zu betrachten und ja auch im Grunde eine Lösung zu bieten oder einen Ausblick zu geben zu diesen Themen. Häufig laden wir uns dann auch Gäste ein, Experten, Kollegen, als auch Hörer, Betroffene, Interessierte. Im Grunde genommen, jeder kann kommen, der Lust hat, mit uns zusammen darüber zu sprechen und einen Beitrag zu den Themen liefern zu wollen. Heute sind wir auch nicht allein. Wir haben heute auch wieder einen Gast dabei. Das ist Katrin Ingenerv, eine ehemalige Kommilitonin von Cord, aber im Grunde auch als Hörerin von unserem Podcast den Weg zu uns gefunden hat. Und wir freuen uns sehr. Sie ist Diplompsychologin und hat wirklich ja lange in Jugendeinrichtungen gearbeitet und auch Erfahrungen mit straffällig gewordenen Jugendlichen in U-Haft und kann daher wirklich sehr gut darüber sprechen, was es bedeutet, mit, ich sag mal, auffälligen Heranwachsenden in Dialog zu treten und da mit verschiedensten Therapieansätzen auch Dinge zu bewegen oder ja, neue Wege aufzuzeigen. Deswegen haben wir auch diesen tollen plakativen Titel gewählt, Therapie statt Knast, weil wir denken, dass es eigentlich so alles umfasst und es gut auf den Punkt bringt, worum es dabei eigentlich geht, wenn man sich in so einem Bereich aufhält und arbeitet. Es ist ein wirklich ganz schönes Gespräch geworden, sehr spannend, hat auch Kurt und mich in eine neue Welt geholt. Auf jeden Fall wünschen wir euch jetzt erstmal ganz viel Spaß dabei bei einer neuen Folge Psycho trifft Coach. Herzlich willkommen alle zusammen. Wir sind zurück mit einer neuen Folge von Psycho trifft Coach und neben mir sitzt kein geringerer als Gordi, mein Bruder.
Ja, Hallöchen.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, freu
mich. Und wir haben heute auch wieder einen Gast dabei und wir freuen uns sehr. Mhm. Kurt, vielleicht willst du sogar den Gast vorstellen?
Ja, sehr gerne. Das ist die Katrin Ingenerv, richtig? Ja, richtig ausgeschrieben. Ja, genau. Ganz genau. Genau, die Katrin, die kenne ich aus dem Studium, aus dem Hauptstudium in Wuppertal. Und wir haben uns dann ich glaube, gar nicht so lange da, ne? Ein Jahr oder so, ne? Gesehen. Und dann haben wir uns aus den Augen verloren, aber bei Facebook sind wir irgendwie immer in Kontakt geblieben. Dann auch über Kostenerstattungen, da hatten wir nochmal einen Austausch und dann über einen Podcast und so. Genau, und da freue ich mich sehr, weil du ja auch, wie sagt man, sehr aktiv drin bist in den Themen und so weiter, dass du uns da einen Vorschlag gemacht hast, wo wir uns sehr darüber freuen. Und dass du dir auch die Zeit genommen hast, jetzt hier zu sein dafür. Und da bin ich mal gespannt, was du da uns jetzt gleich erzählen wirst.
Sehr gerne.
Ja, herzlich willkommen.
Danke.
Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht, Katrin, willst du erstmal dich selber vorstellen und erklären, was du so machst, wenn du Lust hast.
Genau, namentlich hast du mich ja schon vorgestellt. Ich bin Psychologin, habe mit Cor zusammen das Studium in Wuppertal beendet und bin seitdem jetzt im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg, habe die Ausbildung zur tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapeutin 2012 angefangen, nebenbei immer gearbeitet und befinde mich jetzt so in der letzten Phase, sehe ambulante Patienten in der Praxis, genau, und habe viele Berufserfahrungen jetzt zwischendurch gemacht und davon würde ich heute gerne auch ein bisschen erzählen.
Ja, sehr, sehr gerne. Was mir direkt auffällt ist, also du hast gerade selber gesagt, du bist in der tiefenfundierten Psychologie oder Psychotherapie tätig und das ist ja eigentlich auch jetzt ganz spannend, weil das grenzt sich ja von Kurztherapieform ab, der Verhaltenstherapie. Ja. Möchtest du vielleicht auch dazu nochmal erklären, was es damit auf sich hat für die Hörer oder ne, für Leute, die da jetzt nicht so in den Themen sind?
Ja, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ist eines der drei Therapieverfahren, neben der Psychoanalyse noch, die ja hochfrequent mit oftmals 4 bis 5 Wochenstunden läuft. Die tiefenpsychologisch fundierte Therapie ist einmal die Woche und wie der Name schon sagt, geht es in die Tiefe. Das heißt, wir beschäftigen uns da ganz viel auch mit den Erfahrungen aus der frühen Kindheit, Jugend, die oft sehr prägend waren und die eben Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten heute haben. Dabei geht es viel ums Unbewusste und viel auch um das Gefühl, wie geht es mir als Therapeut mit dem Patient, wie geht es dem Patienten mit mir im Kontakt. Und genau, und wir haben ein Stundenkontingent von 100 Stunden, was eben für bestimmte Störungsbilder auch ganz wichtig ist, dass man da wirklich sich die Zeit nehmen kann, sich die einzelnen Themen auch anzugucken.
Darf ich da direkt mal fragen, welche Störungsbilder dann auch eher bei dir landen?
Also ganz oft, jetzt gerade bei meinen ambulanten Patienten, sehe ich depressive Störungsbilder, oft gemischt auch mit Angsterkrankungen, Zwangsstörungen, Borderline-Erkrankungen teilweise auch. Einen Patienten habe ich tatsächlich, der hat psychotische Symptome entwickelt, also eher so aus dem psychiatrischen Bereich, Drogenerfahrungen, genau, immer auch eine Selbstwertthematik dahinter. Das sind so die gängigen Störungsbilder, die ich bisher gesehen habe.
Okay, ohne dass das jetzt irgendwie zu sehr, wie soll ich sagen, vom Thema wegkommt, aber psychotisch, kannst du das auch nochmal erklären, was das bedeutet?
Also ich würde das einfach jetzt an einem Beispiel auch mal festmachen. Das ist ein Patient, der ist mit einer schweren depressiven Symptomatik gekommen. Das heißt, starke depressive Gefühle, Verstimmungen, Interessenlosigkeit, Antriebsschwäche. Und das ist irgendwann umgeschwenkt im Laufe des Prozesses und der hat dann Wahnvorstellungen entwickelt. Das heißt, der hat einen Verfolgungswahn entwickelt, der hat Dinge gesehen, die nicht da waren, Dinge gehört, die nicht da waren. Das heißt, die Realität hat sich verschoben bei dem Patienten. Und es ist dann oft ein Punkt, der auf einen Schweregrad, jetzt gerade in Bezug bei einer Depression hinweist, wo es eben ganz wichtig ist, auch mit einer Medikation zu arbeiten, weil sonst eine Genesung nicht möglich ist.
Okay. Ja, was ich ganz spannend finde, das war ja auch so die Idee für unser Zusammenkommen heute, dass du ja auch gerade viel mit Jugendlichen zu tun hast. Und vielleicht willst du da erstmal erzählen, was so die Stationen bei dir waren und welche Form von Jugendlichen, das hört sich jetzt so komisch an, aber da dann irgendwie so auf dich zukam.
2013 habe ich in Karlsruhe in einer Jugendeinrichtung angefangen. Das ist, muss man sich vorstellen, wie ein großes Gelände, wo Jugendliche und Kinder tatsächlich ab dem Alter von 5 bis 18 untergebracht sind, die aufgrund von schwierigen familiären Verhältnissen nicht mehr zu Hause leben konnten. Und das ist ganz wichtig auch zu sagen, das liegt oft nicht an den Kindern, sondern tatsächlich an Eltern, die überfordert sind, die selber große Schwierigkeiten hatten, sei es finanziell, sei es mit eigenen Erkrankungen und nicht mehr in der Lage waren, wirklich sich gut um das Kind zu kümmern. Und die sind dann in verschiedenen Gruppen untergebracht worden. Da gibt es einmal Tagesgruppen, die sind dann nur über Tag da. Und ich war tatsächlich für den Wohngruppenbereich zuständig. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die dort untergebracht waren, waren wirklich von morgens bis abends über Nacht dort, zum Teil über viele Jahre, haben ganz wenig Kontakt auch zu den Eltern gehabt. Teilweise konnten sie nach Hause zu den Eltern, aber in der Regel war es wirklich eher so ein Schutz auch vor den familiären Strukturen, die durchs Jugendamt dann eben daraus genommen worden sind.
Und was war deine Aufgabe dann, also ganz konkret?
Ich war tätig im psychologischen Dienst. Ich war also für die Kinder und Jugendlichen in dem Alter zuständig, die ein- bis zweimal die Woche zu sehen, psychologische Diagnostik zu machen, also zu gucken, was bringen die überhaupt für einen Rucksack mit Problemen mit. Also für mich war es wichtig, denen nicht Störungsbilder an den Kopf zu werfen, wie es ja oft gemacht wird, und zu sagen, es ist eine ADHS-Diagnose oder eine depressive Diagnose, sondern zu gucken, was sind für Symptome da, was brauchst du, was fehlt, und auch zu gucken, wie ist so der Umgang damit, überhaupt nicht zu Hause zu sein. Mhm. Denn das ist, ne, das Thema Heimweh streckt sich da von den ganz Kleinen auch bis zu den Großen hin. Das überhaupt ist ja wie ein Trauma auch für die Kinder, weg von zu Hause zu sein.
Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja.
Ja, also das war tatsächlich so meine Hauptaufgabe, neben der Diagnostik eben auch regelmäßige Gespräche anzubieten. Und ganz oft eben auch Krisenintervention. Also wir haben Suizidfälle dort auch gehabt, da hat sich ein Jugendlicher in der Wohngruppe suizidiert, was nicht nur für die Gruppe sehr belastend war, sondern für die gesamte Einrichtung. Mhm. Genau, also das ist tatsächlich eben gar nicht so selten in solchen Einrichtungen, dass es da Krisen gibt.
Ja. Genau. Ich fände es super, wenn wir da gleich so auf so ein paar Fälle mal eingehen. So, ne? Das ist ein sehr spannendes Feld. Also ich kann so ein bisschen da, soll ich das sagen, aus erster Hand so mitreden, was das betrifft. Mhm. Jetzt nicht genau in dem Bereich, wo du bist. Da denke ich, da profitieren wir sehr von deinen Erfahrungen. Ich habe 3 oder 4 Monate waren das nur. Als ich das Grundstudium in Trier gemacht habe, habe ich auch in so einem Projekt quasi mit unterstützt. Und zwar war das so ein Projekt, wo Jugendliche waren, wo überlegt wurde, ob die ins Gefängnis gehen. Und statt ins Gefängnis war das Projekt dann halt, dass man da die in so eine Einrichtung mit unterbringt, so ein Wohnprojekt, um zu gucken, ob die da besser resozialisieren oder anders sozialisieren und eng begleitet werden. Und ich fand das Projekt sehr, sehr, sehr spannend. Das ist eine riesen Herausforderung. Und das ist auch etwas, was man, glaube ich, so in unserer Gesellschaft hier gar nicht so mitbekommt. Ne? Das ist so etwas, was wir auch gerade mal noch, bevor wir die Folge aufgenommen haben, ja auch festgestellt haben. Ne? Wenn sagen wir mal, viele Menschen vielleicht eher eine behütete Kindheit kennen, wo alles so ganz, ganz, ganz toll ist oder sowas, ne? Oder nicht so diese Dramen gibt, ist das natürlich eine ganz andere Welt, als wenn man dann jetzt von diesem Bereich spricht, den wir gerade aufmachst. Ne? Ich denke, von daher ist es für die Hörer sehr, sehr spannend, mal zu hören, was gibt es da und vor allen Dingen auch, wie kann man solche Menschen begleiten, solche Schicksale. Ne?
Ganz genau. Entschuldigung, Katrin, da würde ich auch gerne noch kurz dran anknüpfen, weil das hattest du ja auch gerade gesagt und deswegen, das finde ich auch unfassbar spannend, wie das so für dich gewirkt hat. Ne? Du sagtest ja selber, also wenn man dann aus einer mehr oder weniger heilen Welt kommt und dann kommt man in so ein Umfeld und wie du das auch gerade sagtest, da sind dann Kinder, die wurden ihren Eltern oder wurden aus ihrem Elternhaus gerissen. Ja, vielleicht magst du da wirklich mal so ein bisschen aus der Praxis erzählen, was hat dich da so bewegt, was hast du mitbekommen?
Als ich dort angefangen habe, war es wirklich so, dass es meine ersten Erfahrungen waren, tatsächlich mit Kindern und Jugendlichen in dem Alter auch aus therapeutischer Sicht, da meine Weiterbildung ja für Erwachsene ist. Deswegen war es eine ganz andere Arbeit. Und ich war erstmal sehr berührt, weil das ganz bedürftige Kinder waren. Ich hatte vorher so die Idee, naja, die sind alle wirklich verhaltensauffällig und vielleicht schwierig und unangenehm im Kontakt. Aber gerade so einmal die ganz Jungen, so 5-6-Jährigen, haben wirklich fast wie so einen Mutterersatz auch gesucht. Ne? Also haben auch viel körperliche Nähe gesucht, was natürlich dann schwierig auch in meiner Funktion war. Aber die Bedürftigkeit war erstmal sehr spürbar und das hat mich immer wieder auch in so eine ganz schwierige Situation gebracht. Wie gehe ich damit um? Nehme ich es mit nach Hause? Lasse ich es dort? Und dann hatte ich tatsächlich, das lernt man natürlich auch in der Weiterbildung, zu distanzieren, sich auch zu sagen, ich kann in einem bestimmten Rahmen für die auch da sein. Und dann muss ich am Ende des Tages aber auch sagen, der nächste Tag kommt und ich muss es so ein Stückchen auch für mich verpacken und verdauen und dann gucken, dass ich am nächsten Tag wieder das leiste, was die auch brauchen. Ich habe tatsächlich einen Fall gehabt, der hat mich sehr beschäftigt. Das war ein aus China stammender Jugendlicher, der ist mit, ich glaube, 14, 15 zu uns gekommen, hat eigentlich kein Wort Deutsch gesprochen und der hat sich versucht zu suizidieren. Der ist aus dem Fenster gesprungen, im Restaurant seiner Eltern Und der hat sich dann beide Beine gebrochen mehrfach und wurde dann bei uns durchs Jugendamt direkt aufgenommen, gebracht. Und der war völlig traumatisiert, also stand völlig neben sich, immer dissoziiert. Und da war es schwierig, überhaupt auch wegen der Sprachbarriere einen Kontakt herzustellen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was braucht der eigentlich im Kontakt von mir und von den anderen und wie geht's dem mit den Eltern. Und da habe ich, den habe ich 3 Jahre begleitet. Der hat am Anfang, der hat keine Schule besuchen können. Das war alles sehr schwer, den überhaupt so in Gespräche reinzubekommen. Und da musste ich immer wieder auch durch diese Suizidalität gucken, übersteht der das Wochenende, wenn ich nicht da bin. Also da gab es nicht nur einmal in der Woche Gespräche, sondern ganz oft Kontakt zu denen. Auch Hausbesuche bei den Eltern, um zu gucken, gibt es da überhaupt eine Zukunft? Wie kann das aussehen? Und 3 Jahre lang ging es gut und dann ist er tatsächlich in eine Ausbildung gekommen, also hat er eine Ausbildung begonnen und ich hatte so das Gefühl, der hat sehr profitiert von vielleicht der ersten stabilen Beziehungserfahrung in seinem Leben. Und das ist was ganz Wichtiges, wo ich gemerkt habe, egal wie gut man fachlich ausgebildet ist oder wie wenig, allein die Tatsache, dass jemand da ist konstant und zur Verfügung steht mit was haltgebenden Affekte, Gefühle auffangen und zu gucken, wie geht jemand damit um, der es nie gelernt hat. Denn das ist ja genau das, was die Kinder in ihren Familien nicht lernen konnten. Genau. Wie reguliere ich schwierige Gefühle? Die waren oft sehr alleine, gerade auch dieser Jugendliche, von dem ich erzählt habe. Der war neben seinen Eltern, die immer um ihn rum waren, aber eigentlich doch ganz alleine. Und das hat eben auch zum Suizid bei ihm geführt oder zu diesem Versuch, sich da aus dem Fenster zu stürzen.
Das weiß man heutzutage wirklich sehr gut auch, dass wenn man mal so guckt, welche Faktoren schützen uns, gerade unsere Psyche, dass wir also stabil durchs Leben kommen, ist genau das, was du sagst, Katrin, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, nämlich der, dass wenn die klassischen Bezugspersonen wie Eltern oder Großeltern oder wer auch immer nicht zur Verfügung stehen, warum auch immer, kann es aber ersetzt werden durch eine andere Bezugsperson, eine Bindungsperson, eine Beziehungsperson, die stellvertretend Stabilität und Sicherheit und Vertrauen und so weiter vermitteln kann und geben und zeigen kann. Ne? Und das ist etwas, was tatsächlich auch dazu führt, dass man trotz einer vielleicht ganz dramatischen oder problematischen Kindheit dennoch eine gute, wie du es gerade so toll sagst, ne, so eine gute Entwicklung machen kann, wie mit der Ausbildung und so. Was sonst normalerweise, wo man eigentlich gar nicht mit rechnen könnte oder nicht von ausgehen würde.
Wir haben tatsächlich bei dem Jugendlichen am Anfang auch gedacht, der schafft es nicht. Also diese Suizidalität war 3 Jahre lang immer wieder Thema, sodass eigentlich bei uns und auch bei den Betreuern von ihm so das Gefühl da war, der wird es irgendwann nochmal versuchen, dann wird er es auch schaffen. Und dass so ein haltgebendes, eine haltgebende Person, die für ihn dann irgendwie regelmäßig da war, so einen Einfluss haben kann, also ich in dem Fall dann als zuständige Therapeutin und auch die Erzieher, die da waren, das hat für mich so auch das Gefühl bewirkt, ich möchte weiter arbeiten. Und das ist eine ganz wichtige Institution, eine ganz wichtige Stellung dort. Jugendliche und Kinder, die sonst in der Gesellschaft eigentlich immer außen vor sind, die vielleicht ausgegrenzt werden, weil sie auffällig sind mit ihrem Verhalten, die mal in den Fokus zu rücken und sich denen noch zuzuwenden. Und das hat mich eben auch dann dazu bewegt, da mich weiter mit zu beschäftigen.
Ich finde, da sprichst du auch was ganz Spannendes an, weil häufig, auch wenn also Jugendliche, also sind ja häufig auffällig, sag ich mal, oder wirken auffällig, jetzt sagen wir es mal eher so. Das sind natürlich nochmal ganz andere Fälle. Aber was würdest du auch denken, was brauchen häufig Jugendliche, die so auffällig werden?
Aus meiner Erfahrung ist erstmal, dass jemand da ist und zuhört. Das ist dieses Haltgebende, was die Jugendlichen und Kinder oft nie erfahren haben. Das ist so das allererste, was ganz Basales, was fast Beruhigendes, wie die Mutter, die mit ihrer Brust bei Kindern in den ersten Lebensjahren oder in den ersten Monaten da ist und auch Angst bei Kindern reguliert. Das ist das, was in erster Linie erstmal hilft. Also da sein, zuhören, ernst nehmen, das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, die oft unterschätzt werden. Also wenn man in verschiedene Einrichtungen guckt, sich die Konzepte anguckt, oder auch in Kliniken ist es oft so, dass es um Verwahren geht, dass man erstmal sagt, die werden verwahrt, die werden mit Medikamenten eingestellt und das war's. Und dieses Konzept, dass die Beziehung zwischen einem Psychologen oder einem Erzieher und demjenigen, mit dem man arbeitet, dass die in den Fokus gestellt wird. Und das ist nichts anderes, was wir in den ambulanten Therapien ja auch machen, eine Beziehung herstellen und damit arbeiten. Das finde ich was ganz Tolles und was ganz Wertvolles.
Mhm. Das geht, wenn du so willst, ne, um so eine aufrichtige, ein ernst gemeintes Interesse. Ne?
Ja.
Und das ist ja auch tatsächlich etwas, was ja auch in, wo die Kinder in den Familien sind, wenn die dann im Jugendalter irgendwie, in Anführungsstrichen, auffällig werden, ne, im Grunde genommen nur, eventuell auch nur auffällig werden, weil sie das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen, ne? Oder individuell gesehen. Ne? Und das kann bis zu Extremformen gehen, ne? Wenn zum Beispiel ein Jugendlicher suizidal wird oder so und dann so Zeichen sendet, wie dass ein Computer angemacht wird und da sind dann Suizidseiten drauf zu sehen oder sowas, nur als Zeichen, um den Eltern gegenüber ein Zeichen zu senden, ne? So ein Hilfeschrei oder so, sieh mich. Ne? Und die das gar nicht beachten oder registrieren. Ne? Es geht wirklich um diesen Kontakt. Ne?
Völlig, ja. Aber wie muss man sich auch vorstellen, aus welchen Elternhäusern stammen diese Jugendlichen, ne, die dann in so einer Einrichtung landen?
Das kann ich nur von meinen Erfahrungen sprechen, die ich da gemacht habe. Aber das waren oft Eltern, die überfordert waren, die zum Teil selber psychische Auffälligkeiten hatten. Sucht war oft ein Thema, also Alkoholsucht war sehr oft ein Thema, Drogen. Arbeitslosigkeit, also man von den Eltern im Kontakt auch gehört haben, viel Scham über die eigenen Zustände und die Gefühle nicht regulieren konnten und die Kinder dadurch eben vernachlässigt haben. Der Griff zur Flasche war dann einfach und das Kind wurde vernachlässigt. Also oftmals kann man von überforderten Eltern sprechen, die selber nie in der Lage waren, vielleicht auch gut für sich selber zu sorgen. Haben dann Kinder gekriegt, manchmal eben auch Familien, die deutlich mehr als ein Kind hatten, wo dann viele Kinder auch in verschiedenen Einrichtungen untergebracht waren. Selten waren es Familien, wo nur ein Kind tatsächlich da war. Es war oft dann die Menge, dass da viele Kinder waren, geringes Einkommen und damit dann klarkommen.
Also kann man es ohne das irgendwie wirklich so bewerten zu wollen, aber kann man es schon einer sozialen Schicht zuordnen?
Also, würde ich schon sagen. Ja, also wir hatten ganz selten Fälle.
Zumindest was die Einrichtung betrifft, sagen wir mal so. Ne? Je nachdem, wo man arbeitet. Katrin, du sprichst jetzt von der Tätigkeit, wo du jetzt von berichtest. Da denke ich, da ist das so. Ne? Aber um noch mal kurz die Hörer da an der Stelle auch so abzuholen, das durchzieht alle Schichten. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Ne? Nur jede Schicht geht anders damit um. Das ist der Hintergrund. Ne? Also das kann tatsächlich von Richter, von wirklich egal wem, das kann wirklich jede Familiensystem betreffen. Also auch soziale Schicht. Ja? Also das kann sogar sein, dass es der super engagierte Papa ist, ja, nach außen, aber der seine eigenen Kinder emotional vernachlässigt. Ne? Also nur um nochmal da deutlich zu machen, man kann nicht von den äußeren Faktoren ausgehen.
Aber wahrscheinlich, Kurt, bleiben die Kinder leider, sage ich jetzt mal, bei den Eltern.
Genau.
Weil es dann nicht so schlimm ist, dass es dann irgendwie die können das wahrscheinlich...
Das heißt nicht so schlimm ist, weil es...
Weil die Eltern das wahrscheinlich besser vertuschen können, ne?
Ja, zumindest oder anders damit umgehen oder das Setting da anders ist oder was auch immer, aber das ist, ich glaube, das wird, ich weiß nicht,
ist jetzt auch wahrscheinlich was wir schwierig.
Auch machen wollen, aber es ist nochmal schon speziell. Aber
wäre wahrscheinlich eine eigene Folge wert.
Ja, na, aber ich wollte jetzt nicht weg von Katrin, sondern mehr nochmal nur, dass hier nicht der Fehleindruck entsteht. betrifft nur bestimmte Schichten.
Tatsächlich, die Kinder, die bei uns in der Einrichtung waren, waren dann doch eher tendenziell aus den sozial schwächeren Familien. Und natürlich auch Familien aus höheren, besseren Strukturen können überfordert sein und da sind wir dann bei der emotionalen Vernachlässigung. Bei uns war ja emotional, aber auch körperliche Vernachlässigung, materielle Vernachlässigung. Da kamen ganz viele Formen zusammen, die eben dazu geführt haben, dass das Jugendamt dann irgendwann auffällig aufmerksam wurde. Und das oft, weil dann Nachbarn ins Spiel kommen. Das heißt, Nachbarn rufen dann das Jugendamt an, melden, die Kinder schreien die ganze Zeit, die Eltern wirken überfordert. Und da gehört ja schon eine Portion Mut und auch Selbsteingeständnis zu, selber zu sagen, ich brauche Hilfe.
Da frage ich mich auch, werden die Eltern dann von diesen Einrichtungen oder von euch dann zum Beispiel auch irgendwie mit reingenommen in den ganzen Prozess oder auch irgendwie zur Verantwortung gezogen?
Werden ganz eng begleitet. Es gibt sogenannte Familienhilfen, die da installiert werden. Das heißt, die begleiten die Eltern. Es finden regelmäßig Gespräche statt. Das sind Hilfeplangespräche, wo das Jugendamt die Einrichtung und die Eltern zusammensitzen und Ziele formulieren und gucken, was braucht es noch für Unterstützungen. Ne? Und irgendwann ist ja auch das Ziel, dass das Kind aus diesem stationären Setting vielleicht in so eine Tagesgruppe kommt und dann nach Hause oder direkt nach Hause. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das wird gemeinsam geplant. Leider ist es so, dass bei diesen Hilfeplangesprächen ganz oft so das Gefühl auch entsteht, man kann nichts tun. Wir sind hilflos, wir können zwar begleiten, aber man weiß eigentlich, dass das Kind keine gute Perspektive hat. Mhm. Und die Eltern drängen aber darauf, mhm, natürlich verständlicherweise, dass das Kind wieder nach Hause kommt. Und das ist wirklich so ein Spannungsfeld, was emotional dann auch sehr belastend ist. Wenn man merkt, eigentlich wäre für das Kind was anderes gut, aber die Eltern wollen es weiter versuchen, was verständlich ist.
Mhm. Total. Ja, jetzt ging ja deine Station noch weiter. Mhm. Du bist dann zu den straffällig gewordenen Jugendlichen in die U-Haft gekommen. Sagtest du, das war irgendwie auf dem gleichen Gelände, ne? Kurz im Vorgespräch, weil ich da den Zusammenhang noch nicht so verstanden habe. Vielleicht kannst du diesen Zusammenhang jetzt nochmal für die Hörer erklären.
Ja, genau. Also diese Einrichtung hat tatsächlich verschiedene Gebäude auf dem Gelände und eins ist die sogenannte U-Haft-Vermeidung. Ich bin da aufmerksam drauf geworden, weil ich immer wieder auch angefragt worden bin, ob ich Jugendliche aus dem Bereich mitbetreuen kann. U-Haft-Vermeidung heißt, das sind Jugendliche, die im Vorfeld straffällig geworden sind. Das heißt, es können Autodiebstähle sein oder Diebstähle in Geschäften, die sich vermehrt gehäuft haben, zum Teil auch Totschlagdelikte oder versuchter Totschlag, Körperverletzung. Und diese Jugendlichen zwischen 14 und 18, die vom Gesetz natürlich erstmal in die U-Haft geschickt werden, das heißt ins Gefängnis, in den noch nicht der Strafvollzug, das ist die Station davor, die haben die Möglichkeit, wenn klar ist, dass das Strafmaß nicht so hoch ist, dass die hinterher mit einer Bewährung rauskommen, die Zeit bis zur Hauptverhandlung, die kommt oft so nach einem halben, längstens nach einem halben Jahr, dass die in der Einrichtung verbringen, die eben nicht Knast ist. Ja, also mit diesem Verständnis, man kann zwischen 14 und 18 noch Einfluss auf den Heranwachsenden haben, den pädagogisch betreuen und mit unterstützen. Sogar bei uns, das kann ich nachher nochmal erzählen, mit einem Hauptschulabschluss, der bei uns gemacht werden kann. Also das ist quasi so ein Gerüst, was dem Heranwachsenden helfen soll, bis zur Hauptverhandlung eine Idee davon zu kriegen, eine Einsicht, was habe ich falsch gemacht und mit einer guten Prognose dann vielleicht zur Hauptverhandlung zu gehen, um dann hinterher mit einer Bewährungsstrafe rauszukommen. Also es ist quasi wie so ein, wie eine Chance. Mhm. Genau.
Genau.
Genau. Okay.
Spannend. Bin ich mal gespannt, was du gleich sagst, wie so deine Eindrücke waren. Mhm.
Ja, und da, genau, finde ich es auch mal ganz interessant. Wie war denn da für dich, also wie hat sich die Arbeit unterschieden mit den Jugendlichen?
Wichtige Frage. Also was für mich das allererste Merkmal war, die Jugendlichen, das waren ja nur Männer, das muss man sich, egal ob jetzt stationär oder in der UHA-Vermeidung, ich habe nur mit Jungs gearbeitet.
Weil es so eine Einrichtung war, die halt nur Jungs aufgenommen
hat. Okay. Genau. Also man muss sich vorstellen, auf so einer Einrichtung, wenn da zu viele Mädchen und Jungen zusammen sind, die dann auch noch zusammen auf einer Gruppe wohnen, dann können da Dinge passieren, die man nicht will.
Liebesbriefe,
so, genau.
So. Und natürlich Liebesbriefe.
Mädchen gehen, ja oder
Händchen
ja.
Händchen halten.
Genau. Ja, macht Sinn.
Genau. Und es waren ja vereinzelt Mädchen da, die waren dann aber im Tagesgruppen Setting, das heißt, die sind abends wieder nach Hause gefahren, es waren sehr, sehr wenige und das waren auch nicht die typischen Mädchen, das ist vielleicht auch wichtig nochmal zu sagen, eher so die Burschikosen, die man nicht, denen man abends vielleicht auch nicht über den Weg laufen möchte, kam immer aufs Alter an.
Also, hast du also zum Beispiel, weil ich kann mir das gar noch nicht so richtig vorstellen, vielleicht bin ich zu naiv.
Von dem Mädchen?
So Burschikosen oder so.
Ja, eher körperlich stabil und die hat auch ein Stück weit, die ich jetzt im Kopf habe, die hat schon so aggressiv gewirkt und hat einen schräg angeguckt und dann wird man blöd angemacht, wenn man denen begegnet, also schon eher so ein bisschen impulsiver.
Ja, ne? Gewaltbereit.
Genau. Ja. Ah, okay. Aber trotzdem, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, nicht in dem Ausmaß, in dem die heranwachsenden Jungs da in der U-Haft-Vermeidung waren. Das war für mich so das Entscheidende, dass als ich dort angefangen habe, nach 3 Jahren in dem stationären Bereich war irgendwie klar, ich muss auch auf mich aufpassen. Also das sind ja Jugendliche, die wirklich draußen gewaltbereit waren. Das heißt, die haben mit Schusswaffen, mit Schlagstücken, mit Tränengas, mit Schlagringen gearbeitet. Die haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Das ist ein ganz anderes Kaliber gewesen.
Boah, das kann ich mir durchaus vorstellen. Wie geht man an so Leute ran? Also,
Vor allem würde ich auch ganz gerne wissen, wie die denken. Aber kommen wir gleich zu.
Aber wie verschaffst du dir jetzt erstmal Respekt? Wahrscheinlich,
wichtige Frage, genau. Mhm. Also erstmal war es wichtig, vorsichtig zu sein für mich, erstmal zu gucken, wie ticken die überhaupt. Nicht so viele Vorurteile, denn das kennen die von draußen. Also die haben ja ein Umfeld gehabt, wo sie immer wieder auch ihre eigenen Vorurteile bestätigt haben durch ihr Verhalten. Sie sind aus den Mustern ja nicht rausgekommen. Und ich habe erstmal, ich erinnere mich so an die Erstgespräche, die ich mit denen hatte, wir haben immer so ein Erstgespräch geführt, wo ich geguckt habe, kann ich mit denen, will ich mit denen? Das war eine ganz wichtige Frage, dass ich auch einschätzen konnte. Kann ich mir zutrauen, mit diesen Jugendlichen in einem Raum hinter geschlossener Tür, und das ist ja auch wichtig für den Hörer jetzt nochmal, diese Einrichtung war verschlossen. Man kam nur mit Schlüssel rein und raus. Das heißt, wenn da was passiert ist, war irgendwie klar, ich bin nicht schnell draußen, sondern ich musste erstmal um Hilfe rufen und warten, bis jemand kommt. War also nicht ganz so angenehm. Genau. Und mein Gefühl war da eigentlich ein ganz gutes Instrument, meine Menschenkenntnis, die ich bisher schon gemacht hatte, die ich erleben konnte in anderen Kontexten, auch mit den Jugendlichen und Kindern aus dem stationären Setting. Das war eigentlich ein gutes Instrument, was geholfen hat. So, zu gucken, wie ist der andere drauf, wie reagiert er auf mich, was will er von mir? Will er einfach nur Zeit absitzen? Hat er Langeweile und will so ein bisschen bespaßt werden? Hat er ein Anliegen? Und auch zu gucken, da ist ja in einem Raum, wir saßen uns dann immer gegenüber, wie in so einem therapeutischen Setting auch, mit 2 Stühlen gegenüber, mit Abstand dazwischen. Wie betritt er den Raum? Wie setzt er sich hin? Das waren für mich alles so Merkmale, zu gucken, kann das gut gehen oder nicht. Und bei den Erstgesprächen war tatsächlich immer jemand in der Nähe. Ne? Also dass gerade wenn Neuaufnahmen da waren, dass da immer jemand mitguckt, weil ich eigentlich eine der wenigen Frauen da war. Also es waren ein paar Frauen da, es wird mit der Zeit auch mehr. Aber das ist doch nochmal erstmal ein anderes Gefühl. Ne? Ist da ein Mann in der Nähe und könnte mit eingreifen. Genau. Dann hat sich mein Bild aber gewandt. Das ist vielleicht auch ganz wichtig nochmal zu sagen, weil die straffällig gewordenen waren oft auch aus kulturell anderen Ländern, das heißt viele türkische, viele arabische Jugendliche, die die Frau in einem ganz anderen Licht gesehen haben. Die vergöttern ihre Mutter und schwören auf ihre Mutter. Und da war irgendwie klar, die machen Frauen nichts. Sie sehen Männer, wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre, wäre ich sofort auf so einer konkurrierenden Ebene gewesen. Da wäre ich jemand gewesen, der bedrohlich hätte werden können, der es vielleicht besser weiß, der wie so ein Vater, der vielleicht auch nicht gut in der Kindheit mit denen umgegangen ist. Da wäre ich auf einer ganz vielleicht auch strafenden Ebene gewesen mit denen. Und so war irgendwie klar, ich habe eine Chance bei denen. Das war, glaube ich, mein Gefühl. Ja.
Okay. Und was hast du da aber für Erfahrungen trotzdem gemacht? Wir wollten ja auch später nochmal vor allem auf das Thema eingehen, dann der Drogeneinfluss, ne, der natürlich auch eine Riesenrolle spielt.
Bevor wir da hingehen, fände ich auf jeden Fall auch noch wichtig zu hören, so wie die so ticken, deiner Meinung nach, so, ne? Ob es dann so ein Muster gibt, also sind die, ne, so ist das deren Vorstellung. Ich habe gerade so im Kopf gehabt, die Serie Dogs of Berlin, weißt du, ob du die kennst, von Netflix, die fand ich, also wo es so mehrere Kulturen gibt in Berlin, also so Nazis, Neonazis sind da drin, ne? Dann geht es um türkische und also gibt verschiedene, viele Gruppierungen und wie die so mit denken, wie miteinander umgehen, da fände ich mal spannend, weil du gerade sagtest, ein höher, großer Ausländeranteil. Ja.
Ne? Und ich oder auch Flüchtlinge, auch, hast du Flüchtlinge, gesagt, Katrin.
Ne? Ne? Ich glaube, das sind unterschiedliche Gedanken und Perspektiven. Ne?
Ja. Schöner Aspektquart, finde ich auch.
Ja. Also es war tatsächlich so, dass wir da zum Teil rechtsradikale Jugendliche hatten, Flüchtlinge mit drin. Das war immer schwierig. Also gerade die ausländischen Heranwachsenden, die da waren, hatten eine sehr aggressive, also selten eine Form von ich gucke mir das hier mal an, sondern eher so ein, ich muss erst mal gucken, wo ist hier mein Standing? Wer hat Respekt vor mir, wer nicht? Da ging es viel um Respekt haben. Dann haben wir wieder auch geguckt, wie die sich gegenseitig quasi gruppieren.
Vielleicht ganz kurz, das war hier im Podcast das Auto mit dem Alarm. Ich sage das immer nur so, weil ich habe schon Rückmeldungen gekriegt, dass Leute, die den Podcast hören, sich dann umgucken.
Gerade im Auto vor allem auch, ne?
Und machen dann vielleicht, wenn sie Auto fahren, noch eine Rettungsgasse oder so. Genau. Aber das war jetzt hier im Podcast.
Okay. Guter Hinweis, Kurt, ja.
Gut. Genau, sorry, genau. Katrin, ich habe jetzt unterbrochen.
Alles Genau, also tatsächlich war es so ein, wenn man neu kommt, gerade als vielleicht Flüchtling oder als jemand mit einem anderen kulturellen Hintergrund, ähnlich wie draußen, Gruppierungen, wo gehöre ich hin? Bin ich der Mitläufer da drin? Habe ich das Sagen, so wie draußen? Und das war hochexplosiv zwischen den Jugendlichen. Da so, wo ist mein Punkt? Wer bin ich hier in der Gruppe? Ne? Ähnlich wie draußen haben die ihre Gruppierungen, wo es immer einen Anführer gibt, ähnlich wie auch in normalen Gruppenstrukturen, der anführt, der das Sagen hat, die Mitläufer, die unterdrückt werden. Und so war es da tatsächlich auch, dass man gemerkt hat, wenn Jugendliche gekommen sind, die eher vielleicht auch vom Aussehen her so einen schwächeren Jugendlichen dargestellt haben, also vielleicht eher so ein typisches Opfer, wie man es auch sagen würde, da war ganz klar, die müssen wir schützen, ne? Also jetzt von Einrichtungsseite. Ich habe die alle als oder größtenteils erstmal so als machtorientiert erlebt. Das ist vielleicht ein ganz wichtiges Stichwort da in dem Zusammenhang.
Machtorientiert. Auch. War das denn dann, also ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt auch so Effekte wie als wenn die unter Jungs sind, wie du gerade sagst. Ne? Da glaube ich, ist das nochmal wahrscheinlich noch stärker ausgeprägt. Mhm. Wahrscheinlich auch Mädchen untereinander, kann ich mir auch vorstellen. Ne? Aber sobald, glaube ich, das geschlechtsübergreifend ist, verändert sich das, ne? Die Dynamik, oder?
Ja. Könnte ich mir vorstellen. Tatsächlich. Ich glaube, deswegen war es auch ganz gut, dass ein paar Frauen da jetzt mitgearbeitet haben, weil wir schon immer wieder auch was Beruhigendes für die hatten. Gerade wenn es so hochexplosiv wurde, es gab immer wieder auch körperliche Übergriffe da. Das heißt, die Einrichtung war mit Kameras an den Ausgängen versehen. Also wir mussten ja gucken, dass die nicht abhauen. Die finden da alle immer ihre Schlupflöcher. Aber wir haben immer wieder auch indirekt mitbekommen, dass sie sich in bestimmten Ecken, wo wir auch nicht immer hingucken konnten, gegenseitig verprügelt haben, sodass wir auch Körperverletzungsanzeigen schalten mussten. Das ist etwas, was da wirklich immer wieder vorkam und wo wir Frauen dann immer wieder auch hinterher vielleicht beruhigend mit einwirken konnten. Aber selbst als Frau kommst du da gegen diese Strukturen nicht an. Ja. Und man muss sich vorstellen, die kommen oftmals aus sehr gewaltbereiten Familien, zum Teil aus so Clans, wo vorher schon viel Gewalt irgendwie auch in der Kindheit der Jugendlichen mit im Spiel war. Das heißt, die kennen es gar nicht anders.
Also Gewalt ist ein Kommunikationsstil quasi, ne?
Richtig, ja.
Ist es so, Katrin, dass du dann auch als Psychotherapeutin irgendwie die Aufgabe für dich empfindest, so ein bisschen das Mindset auch von denen dann zu verändern?
Soweit also es
Mindset,
geht.
Entschuldigung, ja. Mindset, Louis, musst du kurz erklären.
Ja, Mindset, die Überzeugung oder die Grundsätze, die man so für sich hat, ne, die Konzepte, die man so im Kopf hat, so was du gerade sagtest, ne, dass Gewalt immer ein Riesenthema ist und dass ich zum Beispiel Dinge schnell mit Gewalt löse, dass das so für mich eine Überzeugung ist. Ne, dass man das zum Beispiel verändert und halt bei Wertethemen ansetzt oder so. Yeah. War das für dich ein Thema, dass du gesagt hast, eigentlich würde denen gern wie so eine neue Welt eröffnen?
Ja, ganz wichtiger Punkt. Das ist etwas, mit dem man eigentlich anfangen muss bei denen. Denen klarzumachen, die haben bisher in einem Umfeld gelebt, mit einer Realität, mit Überzeugungen, die nicht zur Gesellschaft passen. Und das in einem anderen Rahmen denen zu vermitteln, das war immer mein Ziel, aber man muss sich klar machen, die waren maximal ein halbes Jahr da. Das heißt, man konnte immer wieder mit denen auch gucken, erklärend, diskutierend. Die waren ja in einem Alter, wo man auch miteinander so ins Gespräch kommen konnte. Warum ist denn das so und wie kommst du denn darauf? Also die auch ernst nehmen mit ihren Überzeugungen und auch gucken, woher kommt es tatsächlich? Sind es Dinge, die durch die Peer Group vermittelt worden sind? Oder bei den ausländischen Jugendlichen kommt es von ganz tief familiär. Strukturen, wurde es transgenerational weitergegeben, über viele Generationen hinweg immer weitergegeben. Und je tiefer das natürlich verwurzelt ist, desto schwerer ist es.
Ist ja dann fast wie eine Religion sozusagen. Ne?
Genau. Tatsächlich, ja.
Selbstverständlichkeit.
Ja.
Ne?
Und damit ist bei denen ja auch das Selbstwert verbunden. Ne? Also gerade dieses Macht-Ohnmacht-Thema, wenn ich mich behaupte, wenn ich hier der Stärkste bin, dann bin ich wer. Die haben ganz oft ein sehr geringes Selbstwert gehabt, was man im Kontakt dann auch in den Gesprächen irgendwann gemerkt hat.
Würdest du sagen, dass Macht für die ein Thema ist, um ihr Selbstwertgefühl zu präsentieren oder darzustellen?
Mhm. In der Regel ja. Also man merkt, das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Gefühl bei denen auch, die Jugendlichen treten oft in einer Form auf, wo wir als Gegenüber spüren, hui, ganz schön heftig. Und das ist das, mit dem ich ja auch oft arbeite, Übertragung, Gegenübertragung. Also was löst der andere in mir aus? Wie geht's mir mit dem? Und Macht war da immer so von denen aus, vielleicht aus frühen Erfahrungen schon so dieser Lösungsversuch. Ich versuche mich wieder mächtig zu machen, weil ich früher vielleicht viele Ohnmachtserfahrungen gemacht habe. Das sind so diese Erfahrungen, die in den frühen Jahren in den Familien oft geprägt haben, wo dann dieses ich kämpfe mich hoch, ich suche mir eine Stellung in irgendeiner Gruppierung und arbeite mich hoch und habe dann irgendwas, was ich Identität nennen kann, was identitätsstiftend ist und was immer wieder auch das Selbstwert pusht, wo wir auch beim Thema Drogen sind, was ja auch eine Form von Macht gibt, wenn ich jemand bin, der ein geringes Selbstwertgefühl hat, der vielleicht keine selbstwertstärkenden Erfahrungen gemacht hat oder auch Einfluss in seinem Leben hat, wie Hobbys oder wie eine Umgebung, die ein gutes Selbstwert vermittelt, dann ist das eine Möglichkeit, ein stabiles Selbstwert für die zu bekommen.
Okay, interessant. Ich würde noch, bevor wir dann zu den Drogen kommen, noch fragen, wie hast du das wahrgenommen oder den Einfluss wahrgenommen von diesem fremdmotivierten Setting? Weil ne, es gibt ja dieses eigenmotivierte und fremdmotivierte Setting. Ne? Also wenn ich in einer ambulanten in einer Praxis arbeite und die Anfragen Eigenmotivation mit sich bringen, dann ist das immer der einfachste und der effektivste Weg. Ne? Bei fremdmotivierten Settings kenne ich das immer, dass das schwierig ist. Yeah. Deswegen meine Frage an dich, ne, die ja dort waren, waren ja alle eigentlich fremdmotiviert. Ne?
Es war tatsächlich so, dass das Erstgespräch mit mir verpflichtend war, um einfach eine Diagnostik zu bekommen, teilweise auch Medikamente. Und die anschließenden Gespräche haben auf Freiwilligkeit beruht. Das heißt, die konnten sich selbstständig entscheiden, möchte ich Hilfe oder möchte ich sie nicht. Und da war dann aber trotzdem noch so der Knackpunkt, naja, die haben auch viel Langeweile da. Die sind da eingeschlossen, können da den Hauptschulabschluss machen, können da in irgendwelchen Gruppen noch arbeiten oder was lernen. Und meine Stunden waren dann natürlich teilweise auch so ein bisschen wie Vergnügen für die. Ne? Ich sehe, was wir mit einer Frau zusammen, das war ein ganz wichtiger Einfluss. Ich war natürlich da als zwar ältere, aber doch näher an denen dran vom Alter her Frau, mit denen die sich auch gern ausgetauscht haben. Was einerseits gut ist, dass die quasi nicht sofort gesagt haben, ich lehne es ab, sondern ich probiere es. Und viele haben dann tatsächlich, und das war eine spannende Entwicklung, weil ich das am Anfang auch nicht einschätzen konnte, ich war die erste Psychologin tatsächlich dort, also vor mir. Die Stelle wurde neu geschaffen. Ich bin dann also da in so einem, wie so ein Pilotprojekt auch reingekommen. Und es wurde gut angenommen. Und die haben hinterher, und das war eine schöne Erfahrung, ich habe einen Jugendlichen betreut, der ist mit 14, glaube ich, zu uns gekommen. Ein komisches Delikt, der hat eine Kreditkarte missbraucht, die er gefunden hat und ein BTM, also Betäubungsmittelgesetzverstöße gehabt. Und der war ganz bedürftig, der stand teilweise viermal in der Woche bei mir vor der Tür und wollte immer wieder Gespräche haben, auch mehrmals am Tag. Und den habe ich hinterher in ambulante Therapie genommen. Also der ist quasi, der konnte dann hinterher, als er auf freiem Fuß war, der ist also durch die Hauptverhandlung mit einer Bewährung gekommen, was sehr erfreulich war, hat dann eine eigene Wohnung bekommen und ist dann eigenständig zu mir in die Behandlung gekommen. Genau, also das zum Thema Eigenmotivation, Fremdmotivation. Ja. Durch diese Erfahrung, da ist wer und es tut mir gut, auch wenn es erstmal vielleicht in einem Zwangskontext entsteht, kann doch eine eigene Motivation entwickelt werden.
Wie hoch würdest du es einschätzen von vielleicht so 10? So was so deine Erfahrung, sag ich mal. So. Weil ich würde im Moment vermuten, dass der Größteil eher sagt so, komm. Ne, so mache ich mit, aber nutze ich nicht. Aber ich bin Laie, das ist nur Vermutung. Ne?
Also von 10 würde ich mal so sagen, vielleicht waren 5, 6 dabei, die es ernst genommen haben. Okay. Aber tatsächlich, was ich glaube, die sind ja immer mit irgendeinem Anliegen gekommen. Ich habe ja nicht gesagt, so jetzt beschäftigen wir uns heute mit dem und dem Thema, sondern die haben eigene Themen mitgebracht. Und das war für mich schon so ein Zeichen, da gibt es doch vielleicht eine Motivation, sich was anzugucken. Und es gab immer wieder natürlich auch Kontakt zu den Herkunftsfamilien bei denen. Die wollten ja nach Hause, haben Telefonate geführt. Und es gab immer wieder Themen, die sehr beschäftigt haben. Und wenn es nur die eigene Straffälligkeit war, da rauszukommen, Perspektiven zu entwickeln, Und es war nicht immer therapeutisch, was ich gemacht habe. Es war manchmal einfach nur unterstützend, manchmal auch pädagogische Fragen beantworten. Aber das hat schon gereicht. Und man muss wissen, die Rückfallquote von den Jugendlichen, die bei uns sind, liegt bei 95% im ersten Jahr nach der Entlassung, nach der Hauptverhandlung. Das heißt, wenn ein Jugendlicher nach der Hauptverhandlung mit einer Bewährungsstrafe wieder auf freien Fuß kommt und irgendwo sein Leben wieder neu beginnt, werden 95% wieder rückfällig mit irgendeiner Straftat. Mhm. Und Bewährung heißt, die wandern dann sofort wieder in Haft, was sehr schwierig ist. 5% schaffen es tatsächlich. Und das, auch wenn es wenig klingt, aber wenn man sich vorstellt, dass in unserer Gesellschaft so viele eigentlich immer wieder mit Delikten auffällig werden und man die Chance hat, aber Einzelne zu erreichen und die wieder auf den Weg zu bringen, kann das schon ein wichtiger Teil sein.
Und was würdest du sagen, warum werden 95% wieder rückfällig? Weil sie in ihre gewohnten Strukturen zurückkehren? Oder?
Klar, das Umfeld ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, der Einfluss gibt, aber auch, weil so dieses aus einem ganz engen Setting, also die sind ja bei uns eingeschlossen, sind sehr restriktiv da untergebracht mit Handyzeiten, die festgelegt sind, mit festgelegten Telefonaten und Kontakten mit den Eltern, Besuchszeiten und werden dann entlassen in die Freiheit und haben überhaupt keine Grenzen mehr. Selbst wenn die in irgendeine Wohngruppenform wiederkommen, betreutes Wohnen gibt es ganz oft, ist doch die Grenze, die vorher haltgebend und so ein Stückchen fördernd war, die ist dann weg. Und je nach Persönlichkeit, je nach Struktur von einem Jugendlichen ist das quasi wie ein Genickbruch dann für die auch.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch zu vergleichen ist mit den Krankenhauseffekten, generell auch in Psychiatrien oder
ja,
so. Ne?
Ja.
Wenn man da dann wie unter Käseglocke in Richtig. So einem isolierten Setting ist, so, oder eine Reha oder Kur, ne?
Ja.
Oder Urlaub, dann ist das zwar schön, anderer Ort, alles ist tutti und dann geht man wieder zurück in den Alltag und denkt sich so, huch, ne, wie geht's da weiter? Ne? Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Aspekt. Mhm. Ne? Gab es auch eigentlich so Projekte, wo man noch so Personen im Alltag noch begleitet hat? Weißt du, so Abstufungen von der Resozialisierung?
Mhm. Also die bekommen in der Regel ja noch einen Betreuer hinterher, der für sie da ist, aber wir sind eigentlich nur unterstützend da, dass wir mit Telefonaten zur Verfügung stehen. Die können kommen, aber das konnten wir nicht leisten.
Okay, verstehe.
Es wird jetzt, das ist ein Projekt von der Einrichtung gerade, eine Gruppe, die im Anschluss dann eine Betreuung darstellt, gebaut. Also das ist so die Planung, dass die nicht sofort ins Leere quasi fallen, ins Haltlose, sondern dass es so ein Stückchen gestaffelt ist. Aber das ist ja eine Einrichtungsform, die nicht so oft da ist. Ne? Das ist ja etwas, was eher selten ist. Die meisten bleiben in Haft und
leider.
Ich denke, da fehlt es einfach an Erfahrungen.
Ja. Aber es hört sich, also ich würde vermuten, wenn das gemacht wird, dass dann die Rückfallquote weiter sinkt. Also dass es dann weniger, also weißt du, dass man mehr im Alltag begleitet. Ne? Das ist so das.
Das war nicht so abrupt, wieder, ne?
Ja, das erlebe ich auch.
Das ist natürlich auch immer eine Kostenfrage. Das ist ja auch ein Punkt. Ne? Das muss ja alles auch übernommen werden.
Ja.
Und das ist oft, wenn die über 18 sind, steht denen nicht mehr die Hilfe zu, wie wenn sie unter 18 sind.
Richtig.
Ja.
Richtig. Ja, jetzt aber wollen wir Richtung Drogen. Wir wollen Drogen.
Ja, was heißt, genau. Also wir haben ja im Vorgespräch von dir gehört, Katrin, dass einfach Drogen immer eine große Rolle spielen. Willst du das mal ausführen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Genau. Wir machen natürlich bei den Jugendlichen auch immer am Anfang so im Rahmen der Diagnostik gucken wir, was haben die so mitgebracht, auch an Suchtthemen. Und eigentlich haben fast alle, ich spreche jetzt von fast, weil ich vielleicht zwei Jugendliche innerhalb von 3 Jahren da erlebt habe, die nichts mit Drogen am Hut haben oder 4. Das waren also ganz, ganz wenige. Und der Rest hat in irgendeiner Form konsumiert, ist straffällig geworden mit Konsum, mit Handel, mit Anbau vielleicht auch, also mit den verschiedensten Formen. Und das ist ein ganz dickes Thema dort. Bei uns sind natürlich in der Einrichtung Drogen verboten gewesen, aber es gab immer wieder Möglichkeiten für die, das da auch reinzubringen.
Und ansonsten war es ein gleichzeitiger Entzug im Grunde?
Richtig, richtig, ja. Wir haben teilweise, wenn ein Jugendlicher, das habe ich ganz selten erlebt, entzügig war, mussten sie dann natürlich in die Klinik. Das ist dann in so einem Setting schwierig, aber muss dann natürlich auch gewährleistet werden. Ich habe selten miterlebt, aber einmal war es tatsächlich so. Aus Vorerfahrung weiß ich, dass es doch hin und wieder passiert ist. Das ist eine ganz schwierige Zeit für die. Von einem täglich mehrfachen Konsum, ne, die sind ja dann in einem Suchtverhalten drin, wo es von einem Rausch zum nächsten gegangen ist. Sie hatten also immer eine beständige Möglichkeit, sich Haschisch zum Beispiel zu besorgen. Es gibt ja verschiedene Drogen, die auch konsumiert haben. hin in ein, das ist ganz, ganz, ganz eng, die haben keine Chance mehr, zu ihrem Dealer des Vertrauens zu gehen. Und dann sind die kreativ geworden. Dann haben die zu Mitteln gegriffen, die eben nicht wie draußen verfügbar waren, diese klassischen illegalen Drogen. Die haben dann angefangen, zum Beispiel Glasreiniger zu trinken, ja? Weil der Alkohol natürlich eine Wirkung hatte, ähnlich wie die Flasche Wodka draußen. Oder haben Schwarztee geraucht, das ist auch so eine betäubende Wirkung oder eine berauschende Wirkung für die haben konnte. Mhm. Also sie sind da kreativ geworden und haben dann, und das ist ja so der Schwerpunkt, wo wir heute uns vielleicht auch dann nochmal darüber unterhalten können, die sogenannten Legal Highs, das heißt, das sind Drogen, die nicht unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, sondern Drogen, die legal, also die bis 2016 legal waren. Das waren das Klassische, es wurde immer davon gesprochen, die Küchenkräuter, die mit irgendeinem Zusatz versehen waren, zum Beispiel Rattengift oder anderen Zusätzen, die dann eben eine ähnlich berauschende Wirkung haben, wie zum Beispiel THC. Das sind so die neuen psychoaktiven Substanzen, nennt sich das. Und das ist eben der Bereich, der da in der Einrichtung stark im Kommen war.
Und aus dem Grund, den du gerade genannt hast, weil die halt sonst nicht anders an Drogen gekommen sind? Oder, also weil man die einfach besser reinschmuggeln konnte? Oder, also hört es jetzt, aber... Also, warum würdest du sagen, wurde es dann populärer?
Also es war schon immer populär. Das gab's, diese neuen Legal Highs gibt es schon eine ganze Zeit. Aber ich bin damit in Kontakt gekommen, weil die ja in einem Rahmen untergebracht waren, wo die eben nicht die legalen Drogen so leicht bekommen haben. So, das war mein Erstkontakt quasi mit diesen Drogen. Und wir haben immer wieder Drogentests dort auch gemacht. Das wurde also vom Gericht, das schwieriges Wort. Das wurde vom Gericht bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz immer wieder auch als Auflage mitgegeben in unsere Einrichtung, dass regelmäßig diese Pisstests gemacht werden mussten. Also Urin abgeben, und es wurde mit Streifen, das sind so Streifentests, wurde geguckt, haben die konsumiert oder nicht. Und da ist natürlich so ein klassischer Joint aufgefallen, ne? Ähnlich wie Koks oder Ecstasy, das fällt auf, da schlagen die an. Und bei diesen neuen Legal Highs ist es so, dass die eben nicht anschlagen. Das heißt, der Wirkstoff ist so verändert, also es ist nicht mehr das THC, sondern der wird so verändert, dass er nicht nachweisbar ist. Und das ist jetzt so diese Gesetzeslücke, wo es schwierig ist, das gegen zu machen.
Verstehe.
Ja. Okay. Spannend.
Also aber genau, du sagtest, dass ja auch genau das Gefährliche an den Drogen ist.
Mhm, genau. Die sogenannten Legal Highs, es ist so eine Kiste Unbekanntes, was du da kaufst, ähnlich wie so ein Päckchen Gras, was man kaufen kann. Und man weiß nicht, was drin ist. Das ist tatsächlich das Gefährliche. Es wird also synthetisch hergestellt. Mit Wirkstoffen, wo man nicht weiß, wie berauschend ist es. Man kennt es nicht, es ist auch nicht draufgeschrieben. Es sind so die natürlichen Substanzen werden draufgeschrieben. Aber das, was das Berauschende an der ganzen Geschichte ist, das ist nicht bekannt.
Ja. Und wo kriege ich die her? Also nicht, dass ich die haben will, aber also kriege ich die bei Amazon oder was?
Es ist tatsächlich relativ leicht. Also ja, es ist Amazon. Natürlich einmal in der Amazon.
Mein Scherz.
Also es gibt tatsächlich viele Internetplattformen, die das anbieten. Es gibt das Darknet, wo das vertrieben wird. Es ist relativ leicht für Jugendliche, da dran zu kommen. Und das ist eben das, was so eine hohe Motivation für die Jugendlichen eben auch darstellt. Die müssen nicht mehr über Umwege gucken, sondern es kann per Post nach Hause bestellt werden. Und das ist tatsächlich das Schwierige an der Geschichte, dass es nicht kontrollierbar ist.
Und du sprachst ja auch schon, um das jetzt nochmal ein bisschen in die gefährliche Ecke zu holen, da wo es auch hingehört, dass es da auch mehrere Todesfälle von gibt, ne? Weil man nicht weiß, was drin ist, richtig?
Richtig. Ja. Also neben der berauschenden Wirkung, weswegen auch das eben konsumiert wird, das ist für die Jugendlichen ja ähnlich wie THC, dass sie merken, sie haben die Möglichkeit, vielleicht aus der Realität auch rauszukommen, hat es massive Nebenwirkungen. Das kann anfangen von Kopfschmerzen, Migräne, Übelkeit, Erbrechen, Krampfanfällen bis hin zu Halluzinationen, also auch psychotischen Zuständen, wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, auch die klassischen weißen Mäuse, die man dann sieht, bis hin zur Bewusstlosigkeit, was eben auch zu Todesfällen führen kann. Und es gibt Zahlen, dass die Todesfälle sich von, ich glaube 2015 waren es 39 Todesfälle und es hat sich dann verdoppelt 2016 und wurde dann immer mehr. Also es sind tatsächlich, gibt es einen Anstieg an Todesfällen, weil, und das ist auch wichtig, vielleicht nochmal, um das auf die Gesetzeslage zu bringen, ist es so, dass wenn ein Wirkstoff bekannt ist, ist im Spice Code 2009 bekannt, das wurde dann mit viel Aufwand und das bedeutet, Betäubungsmittelgesetz gefasst, sodass das verboten werden konnte. Und da reagiert die Drogenplattform aber relativ schnell drauf. Das heißt, die verändern dann wieder den Wirkstoff so, dass er eben nicht in diesen Bereich fällt und man weiß eben nicht, was das dann ist. So, und das kauft man dann und hat dann dementsprechend die Reaktion auch.
Ja. Und das wurde dann in den Einrichtungen auch konsumiert, oder?
Das wurde in den Einrichtungen konsumiert. Wir sehen dann bei den Jugendlichen natürlich Auffälligkeiten wie rote Augen oder Krampfanfälle. Also wir haben Symptome natürlich auch gesehen, konnten es aber dann nicht nachweisen. Das ist das große Problem. Und das ist der Anreiz für die. Also die können konsumieren, haben ähnlichen Effekt für sich, Rauschzustand wie beim THC. Aber fallen nicht auf.
Wissen die davon, dass das so eine Gefahr des Sterbens mit sich bringt? Also ist das dann so, wieso nimmt man den Kauf wie Roulette? Oder?
Ja, oder? Tatsächlich ist den meisten Konsumenten das irgendwie vielleicht schon mal bewusst oder die haben es gehört, aber es wird verleugnet. Ne? Kann man ja ganz gut. Ja. Anderen passiert das, mir passiert es nicht. Wie bei vielen, wie bei vielen Gegebenheiten kann man recht schnell immer darauf schließen, dass einem selber das nicht passieren wird, wenn man damit vorsichtig umgeht.
Ja. Alles klar.
Ja. Welche Drogen sind denn noch konsumiert worden? Also jetzt natürlich nicht in den Einrichtungen dann, aber was würdest du denn sagen, ist bei Jugendlichen heutzutage, was hast du immer wieder erlebt, irgendwie was aus der Vergangenheit der Jugendlichen oder ne, überhaupt so aus der Szene, was sind denn so die populären Drogen?
MDMA ist tatsächlich eine Droge, die relativ weit verbreitet ist.
DMA?
MDMA. Das ist dieses Extrakt von Ecstasy.
Ach so,
dieser,
okay. Ja, genau. Also die wissenschaftliche Bezeichnung davon,
richtig,
weißt du? Okay.
Nee, das ist der Entzug. Also das ist eine. Der Grundstoff quasi.
Ja, genau.
Der Wirkstoff, ja. Genau, in Reinform. Das ist etwas, LSD, Ecstasy, so die klassischen Speed war jetzt gar nicht mehr so, und Kokain tatsächlich. Und Kokain, da sind wir so bei dem Selbstwertthema. Kokain bringt einen Konsumenten ja in so ein Gefühl von, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, ich kann ganz viel. Und das war relativ weit verbreitet damals. Das Problem bei Kokain ist natürlich, dass es teuer ist. Ne? Also das war immer so eine Frage auch vom Geld, sodass die relativ schnell dann zu THC und dann auch zu Spice gekommen sind, weil das günstig ist. Also es ist gar nicht so teuer und bietet eine ähnliche Wirkung.
Oder halt kriminell, ne? Diebstahl oder
richtig,
ähnliche Sachen.
Richtig.
Um Koks zu bekommen. Ne?
Ja. Und würdest du sagen, was ist so, oder dein Fazit, wenn ich das jetzt mal sagen kann, warum Jugendliche zu solchen Drogen greifen, hat es mit dem Umfeld zu tun, ne? Dass ich halt in so einem Umfeld bin, wo halt einfach schneller zu Drogen gegriffen wird und ich dann damit in Berührung komme. Also sozusagen Vorbilder schon Drogen nehmen, Gruppenzwang und so weiter. Oder würdest du sagen, einfach weil so viele Traumata passiert sind vielleicht oder ich einfach wirklich so Verletzungen erlebt habe, dass ich kompensieren muss oder ne, für mich eine Betäubung finden muss, um mit dem Schmerz oder mit den Dingen umzugehen, die mir passiert sind?
Also so leicht ist es nicht zu beantworten. Es gibt nicht die eine Antwort. Wenn man sich mit den Jugendlichen beschäftigt, ist es ganz oft natürlich erstmal dieser Peer-Group-Einfluss, dass die in einem Umfeld groß werden, was oftmals mit Drogen schon in Verbindung steht. Ne?
Also ja, ganz Freundeskreis. Peer-Groups heißt immer Gleichaltrige. Also dass es in einem Umfeld ist, wo die relativ gleichaltrig sind.
Genau, also der klassische Freundeskreis, wie man es von früher kennt.
Ja.
Genau. So dass da auffällig ist, die kommen da in ein Umfeld rein, was damit schon in Berührung ist. Die konsumieren in der Regel alle. Familien, naja, da sind vielleicht die Brüder oder die Schwestern schon, eher die Brüder als die Schwestern, aber auch familiär schon Drogenkontakte da gewesen. Und dann ist natürlich ganz oft so, wie wir anfangs schon besprochen haben, diese Jugendlichen wachsen nicht in leichten familiären Strukturen auf. Das heißt, da gibt es ganz oft Überforderungen, traumatische Erlebnisse aus der Kindheit, wie dieser Jugendliche, der im ganz frühen Alter fixiert worden ist, misshandelt worden ist, körperlich. Es gibt natürlich auch sexuelle Übergriffe in einzelnen Fällen, wo man sich vorstellen muss, das sind auch so die neueren Ansätze, dass es so ein Uraffekt gibt, ein Urgefühl von Angst, von Depression, von Scham, von Schuld, was eine Anspannung, unbewusst vielleicht auch, ne, erzeugt, sodass natürlich in irgendeiner Form so eine Regulation gesucht wird. Und das ist ja auch wie bei anderen Suchterkrankungen dann der leichteste Weg zu gucken, wie betäube ich mich so gut, dass dieses Gefühl wegkommt. Und damit entsteht so ein Kreislauf von, ich betäube mich, ich konsumiere, erlebe den Rausch und gehe dann wieder in den Entzug, indem ich das nicht mehr mache und fangen dann wieder an. Also das ist eine wirkliche Form von Betäubung aufgrund von einer Affekt, aufgrund von so einem Affektregulationsversuch. Mhm.
Was würdest du denken, ist dann der Ansatz von Therapie oder also therapeutischer Behandlung, ist das ein Hilfsmittel oder halt zwingend notwendig, Leute aus so einem Muster rauszuholen oder aus diesen im Grunde genommen Themen rauszuholen, dass erstmal die, also sozusagen die das Traumaerlebnis erstmal verarbeitet wird, ne? Damit dann auch nicht mehr, sagen wir mal, die Betäubung stattfinden muss. Und oder wie ist dein Ansatz und auch dein Fazit aus den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, ne? Wie möchtest du gerne da irgendwie arbeiten und ansetzen?
Also was ganz wichtig ist, das Traumatische ist ja nicht bei allen da. In meiner Überzeugung ist es so, dass dieses Suchtmittel auch ein Objekt darstellt, was in der frühen Kindheit nicht konstant war. Man muss sich vorstellen, die Droge ist ja relativ leicht zu bekommen, ist etwas, was verfügbar ist, was nicht kritisch ist, was immer da ist. Und bei diesen Suchtpatienten, also bei den Jugendlichen, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, die eine Drogenproblematik hatten, waren ja nicht alle, aber wo es da war, ist es ganz wichtig zu gucken, wie kann ich das, was die Droge mir gegeben hat, anders bekommen. Und das ist ja diese Form von Beziehungsgestaltung, die in der Therapie dann eben passiert. Erstmal zu gucken, wie ist es mit einem anderen, mit einem lebendigen Gegenüber. Die Droge ist das unbelebte Objekt, also das Material, was ich immer irgendwie benutzen kann, so wie ich es will, was eine Affektregulation, also Gefühle reguliert.
Schuldgefühl gibt oder so, ne?
Genau, genau. Und das in der Therapie eben mit einbauen, zu gucken, was sind das für Gefühle, die eben nicht reguliert werden können? Was ist da eigentlich für ein Urgefühl in mir? Ne, wenn es um Schuld geht, wenn es um Scham geht, wenn es um Depression geht, wie ist es entstanden, daran zu gehen? Und dafür ist es zwingend notwendig, das ist in der ambulanten Therapie ganz, ganz wichtig, dass so ein Betroffener eben clean ist oder auf dem Weg zum Clean-Sein ist. Das heißt, ich kann nicht mit einem Patienten arbeiten, der in einem Rauschzustand zu mir in die Behandlung kommt. Das heißt, es ist wichtig, dass er nicht konsumiert. Und gerade wenn man damit anfängt und jemand sagt, ach, ich habe noch Schwierigkeiten, manchmal greife ich noch zum Joint, dann zu sagen, wir arbeiten, wenn es möglich ist, mit der Kasse auch abgemacht, mit Drogentests zum Beispiel, die regelmäßig gemacht werden müssen. Oder auch mit Vertrauen tatsächlich arbeiten. Wenn ich merke, derjenige schafft es nicht, dann zu gucken, was braucht er stattdessen? Brauchst du eine stationäre, einen Entzug? Das schaltet man ganz oft vor, dass man erstmal guckt, dass so dieser massive tägliche Konsum aufhören kann.
Obwohl ich das ja total schwierig finde, wenn du jetzt, du kamst ja gerade eigentlich aus der anderen Richtung, ne? Man muss erstmal gucken, wofür stehen denn die Drogen eigentlich? Und das guckt man, das findet man ja erst in der Therapie heraus, also wenn dann schon auch Vertrauen da ist und so weiter und man schon tiefer gegangen ist. Aber da musst du ja vorher schon im Grunde genommen aufgehört werden mit den Drogen. Richtig. Und ich finde das total schwierig. Also wenn ich jetzt mal so links und rechts gucke und man hat ja auch schon so einiges mitbekommen, dass es ja wirklich den Betroffenen einfach so schwer fällt. Alle wissen es ja, eigentlich sollte ich aufhören oder es tut mir im Grunde nicht wirklich auf lange Sicht gut, aber ich schaffe es einfach nicht. Und dass ich es schaffe, das wäre ja dann erst in der Zukunft, aber eigentlich von der zeitlichen Abfolge so im Grunde genommen verdreht. Ne? Und und was ich auch häufig erlebt habe, ist, dass dann diese Betroffenen ja auch nach der Therapie, wie ihr es ja auch gerade angesprochen habt, dann sind die nicht mehr in dieser behüteten Umgebung oder halt nicht mehr irgendwo, haben diesen Halt nicht mehr, kommen wieder zurück ins gewohnte Umfeld und es geht wieder los, ne? Und wenn es erstmal nur schleichend ist, ne, und man sagt, okay, ich habe es jetzt irgendwie unter Kontrolle, was ist da eure Erfahrung oder wie, ne, was sagt ihr so therapeutisch, ist das nicht irgendwo auch ein Dilemma?
Ja, definitiv. Also in der Verhaltenstherapie ist das ja so, da ist genau wie bei dir, Katrin, ne, dass man sagt, bis zu 10 Stunden oder so hat man da circa und bis dahin muss man dann clean sein. Ne? Das ist so der Klassiker. Ich habe die Erfahrung immer gemacht, auch in der Klinik, dass sich das als sehr schwierig erweist. Also schwierig jetzt, um das so rund, also dass man das nicht auf alle so anwenden kann, weil wenn die Mechanismen, die wir jetzt so sehr plausibel dargestellt haben, also wenn man versteht, wofür man zum Beispiel Alkohol, bleiben wir mal beim Thema Alkohol, ne? Alkohol konsumiert, wenn die Mechanismen nicht wirklich komplett verstanden werden, dann fällt es schwer, davon wegzukommen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man auf der einen Seite zwar das Thema Alkohol thematisiert, aber auf der anderen Seite weiter parallel schaut, wo ist die Ursache, und man merkt, die Personen können wirklich den Zusammenhang schon spüren, geht um Spüren, nicht Verstehen. Verstehen, die sind immer ganz schnell mit Verstehen dabei. Ja, klar. Gefühlt sind die schon am Ende der Therapie, aber vom Verstand her sind die auch schon am Ende der Therapie, aber vom Gefühl her sind die immer noch in der ersten Sitzung. Ne, dann geht es nämlich darum, wirklich das Gefühl abzuholen. Und dann sind wir nämlich bei der wichtigen Frage, die sich dann stellt, ne, bin ich bereit, das abzugeben. Kennt ihr das bei mir? Ich habe erstmal, als ich noch mit Kindern zusammengearbeitet habe in der Klinik, da habe ich immer eine Postkarte an der Tür hängen gehabt, da stand drauf, wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück. Ja, so nach dem Motto, so echt krass, nee, da will ich nicht hin. Nee, dann nehme ich lieber das, was ich kannte, das ist vertrauter. So, und also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass es, der Weg ist zwar schon richtig, wie wir den hier gerade formulieren, aber ich bin davon überzeugt, dass das tatsächlich viel schwieriger und komplizierter ist und deswegen auch erklärt, warum die Rückfallquote so hoch ist bei Alkohol oder bei Süchten generell. Ne?
Ja. Was ja in erster Linie damit auch anfängt, dass ein Konsument versteht, dass das Umfeld so prägend ist, dass eine Rückkehr in ein konsumierendes Umfeld zum Beispiel die Rückfallquote auf fast 100% wieder erhöht. Also, dass jemand es schafft, in einem Umfeld von Süchtigen clean zu bleiben, ist fast unmöglich, wenn man sich das vorstellt. Das würde ja bedeuten, dass das gewohnte Umfeld aufgegeben werden muss, dass man sagt, man zieht aus einer Stadt weg oder man orientiert sich in eine andere Richtung, anderer Freundeskreis, unglaublich schwer. Ne? Also als Drogenkonsument weiß man, wo so die Punkte sind, wo sich die bekannten Leute aufhalten, die zu vermeiden, unglaublich schwer. Ne? Und das ist so der erste Schritt, was ja eigentlich, wenn man so sieht, wenn man im Rahmen von der ambulanten Therapie guckt, auch mit einem Wechsel von der Therapie dann stattfinden wird. Ne? Genau. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Umfeld eine Therapie beginne und merke, ich komme da von den Leuten nicht weg, dann kann es ja manchmal sein, dass man sagt, das Beste wäre, in eine andere Stadt zu ziehen und dort auch die Therapie weiterzusetzen. Ne? Je nachdem, wie nah oder wie weit es dann weg ist, kann man es fortsetzen. Aber das muss man eben auch berücksichtigen, dass es nicht immer darum geht, dass man dann mit einem Suchtpatienten von Anfang bis Ende eine Therapie durchzieht, sondern dass man guckt, was ist für denjenigen am besten.
Vor allen Dingen, ich bin immer der Meinung, also auch meine Erfahrung zeigt, dass Alkohol zum Beispiel oder generell Süchte nur wirklich, nur wie so eine Art Gehhilfe sind, ne? So psychisch betrachtet, wie eine Gehhilfe. Und die Gehhilfe wegzunehmen bei jemandem, der nur mit Gehhilfe laufen kann, ist schwer, der läuft da nicht mehr. Ja? So, das muss man so sehen. Und ich bin immer ein Freund davon, vor allen Dingen auch zu gucken, was ist denn überhaupt so belastend? Also wo ist denn das, was so brennt, was so gefährlich ist, was so diese Notwendigkeit dieser Substanz ausmacht? Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich zum Beispiel die Hölle zu Hause habe, ja, und mich durch Alkohol oder sonst was, Kiffen oder so, davon wegbeame, ne, dann glaube ich, kann man das vielleicht auf eine Weise, wenn man es aus der Sicht des Patienten oder Klienten sieht, total nachvollziehen. Dass man sagt, so ja, total nachvollziehbar. Ne? Also da müsste man tatsächlich erstmal gucken, wo ist die Ursache, die dann irgendwann einem das Gefühl geben, ich kann es nur durch Alkohol oder sonst was kompensieren. Wisst ihr, wie ich das meine?
Natürlich, und deswegen, also wo muss man ansetzen?
Ja, ne? Und das halte ich auch so schwer, muss ich euch sagen, das ist auch tatsächlich eine kritische Formulierung meinerseits, für Klinikansätze, wenn die sagen, erst muss ein körperlicher Entzug stattfinden, um dann psychisch arbeiten zu können. Das ist aber richtig heftig. Das wäre so ähnlich wie jetzt, wenn ich ein Baby einen Schnuller wegnehme und sage, so erstmal Schnuller weg und dann arbeiten wir
daran. Und dann komme ich zu dir. Dann komme ich zu dir und streichle ich dich. Ne?
Ja. Oder Also ich muss ich sagen, da stehe ich irgendwie skeptisch oder blicke ich nicht so durch.
Das ist ja genauso wie mit dem Buch hier, Endlich Nichtraucher.
Kennt ihr das? Ja, kennt.
Dann sagt der Autor ja auch, man soll erst mit dem Rauchen aufhören, nachdem man das Buch gelesen hat. Es macht ja wirklich Sinn, ne? Dass man dann für sich auch irgendwie die Mechaniken dahinter versteht.
Ja.
Ne? Also warum mache ich das überhaupt und kann dann ja auch viel besser und bewusster damit umgehen. Ne?
Ja. Deswegen, also das ist schon spannend, ja.
Ja, ist auf jeden Fall, ich glaube auch dieses ganze Drogenthema, da haben wir ja sowieso auch vor, nochmal eine eigene Folge zuzumachen.
Allgemein meinst du jetzt, ne? Drogen allgemein meinst du?
Oder? Ja. Weil das finde ich einfach auch nochmal sehr spannend.
Das ist Folge 127.
Folge 127.
Genau. Alles gut.
Ja. Können wir ja noch ein bisschen die Punkte sammeln, die wir dann ansprechen wollen.
Genau. Ach, vielleicht noch eine Sache. Inwieweit würdest du sagen, ist bei den Jugendlichen auch das Thema so Süchte oder so oder Drogen im Sinne von zum Beispiel Medien? Ne? Weißt du, so Internet und so weiter.
Computer.
Spielt das da auch? Spielt das da auch eine Rolle?
Wichtiges aktuelles Thema, weil ja gerade die Computerspielsucht mit aufgenommen worden ist als Störungsbild. Das ist spannend. Das ist tatsächlich etwas, was gerade mit dem Handy in Verbindung sehr aktuell ist. Also die meisten, die ich dort erlebt habe an Jugendlichen, haben eigentlich den ganzen Tag nur vom Handy gehangen.
Ja.
Gar nicht so sehr spielen, weil auf dem Handy spielen ist schwierig, aber bei ambulanten Patienten, die ich habe, ist so dieses aus der Realität rausgehen in eine andere konstruierte Realität und da auch ein Gefühl von, was ja im Alltag oft bei den Patienten nicht da ist. Ich habe eine Selbstwirksamkeit, ich kann Dinge bewegen, ich kann mich für Dinge einsetzen, schaffe Dinge. Das ist in der computerkonstruierten Welt ja möglich. Mhm. Ne? Da nehmen wir Sims zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, das ist ja dieses Spiel, wo man Städte aufbauen kann. Gefühl von Macht raus aus der SimCity, genau. Macht raus aus der Ohnmacht. Ganz wichtig. Und das ist was, wo sich viele Patienten, gerade wenn sie nicht arbeitstätig sind, nicht viel Verantwortung haben, oft drin verlieren.
Mhm.
Ja. Oder eben auch dann, es besteht eine Arbeitstätigkeit und jemand wird immer depressiver und nutzt dann eben das auch, um, wir nennen es ja Abwehr, so ein Stückchen auch aus der Realität zu entfliehen und da Zuflucht zu suchen und mich noch ein Stückchen selbstwirksam zu erleben. Ganz wichtiges Thema.
Mich würde mal interessieren, bezogen auf diese Arbeit mit den Jugendlichen, gab es trotzdem auch sowas wie eine, wie sagt man, wie so ein Gefühl von Zweckfamilie? Weißt du, wie ich das meine? Also wenn zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, irgendwie einer vielleicht mit Gehhilfen da ist oder so und dann fällt die vielleicht hin, dass trotzdem andere Jugendliche dem einen hilft oder so. Weißt du, wie ich das meine? Gibt es sowas? So eine,
unter den Jugendlichen meinst du?
Ja, genau.
Ja. Tatsächlich ja, wobei man da wieder gucken muss, es gab ja die einzelnen Gruppierungen dort, die zusammenhalten.
Ja.
Untereinander hat man sich da wahnsinnig gestützt. Man hat sich natürlich auch mit Drogen ausgeholfen.
Ja.
Das war auch deren, wenn man jetzt die Krücke wieder nimmt, das war auch eine Form von Unterstützung oder Zigaretten. Oder auch vor Hauptverhandlungen. Also da war klar, die merken untereinander, wenn einer angespannt ist, wenn einer aggressiv ist, wenn einer wütend wird und gehen dann auch zueinander fast wie Brüder oder wie Freunde. Ne? Die würden sich draußen zum Teil, und das kommunizieren sie auch so, die würden sich draußen nicht begegnen wollen. Die würden die Straßenseite wechseln oder wären vielleicht auch in Konflikte involviert miteinander, aber da drin ist man irgendwie aufeinander auch angewiesen tatsächlich für eine gewisse Zeit.
Zweckgemeinschaft.
So eine,
ja. Spannend, ne? Spannend.
Auf jeden Fall. Ja, also von meiner Seite aus finde ich, haben wir jetzt so die schönen, spannenden, meine ich, Themen auf jeden Fall schon mal angesprochen.
Mhm.
Was hast du, Kurt?
Ja, ich gehe gerade noch gedanklich durch, aber ich glaube auch, wir haben die wichtigsten Stationen so angesprochen.
Was sagst du, Katrin? Haben wir da irgendwas vergessen?
Also das Bild, was wir jetzt ja uns angeguckt haben von den Jugendlichen, ist ja doch sehr einseitig geprägt. Mhm. Ich glaube, ich würde gerne ein Beispiel noch erzählen von einem Jugendlichen, den ich erlebt habe. Ich glaube, im vergangenen Jahr war das. Das war einer der wenigen, der nicht konsumiert hat, der wegen, das Delikt habe ich gar nicht mehr so genau im Kopf, der hat bei uns in der Einrichtung den Hauptschulabschluss gemacht. Das war bei uns ja eine Möglichkeit, innerhalb von 3 Monaten dort einen Hauptschulabschluss zu machen. Den habe ich intensiv begleitet. Das war auch einer der wenigen, der sehr intellektuell war. Der hat, der spielt Klavier. Das ist ein ganz, also fast ein hochbegabter Jugendlicher, der vielleicht einfach nur auf eine falsche Bahn gekommen ist durch einen Freundeskreis. Und zu dem habe ich noch Kontakt und der hat jetzt eine Ausbildung begonnen bei der Bahn
schön.
Und ist jetzt auf einem ganz guten Weg Und wir sind lose im Kontakt. Wir haben manchmal, sprechen wir manchmal nicht. Ich weiß so ein bisschen, in welche Richtung es bei ihm geht. Er hat mich auch mal kontaktiert, als er eine fachliche Frage tatsächlich hatte. Und sind so die Jugendlichen, wo ich dann merke, da lohnt es sich tatsächlich für. Also es gibt auch gute Ausgänge. Es gibt nicht immer nur die Rückfälle und es gibt nicht immer nur die, die hängen bleiben und die schwerkriminell sind, sondern eben auch die, die irgendwie trotz schwierigster Verhältnisse vielleicht auch einen guten Weg hinbekommen.
Ja. Wenn jetzt so jemand zum Beispiel den Podcast hören würde, hättest du da irgendwie eine Information für den? Also wie würdest du den, also könnte man den mit irgendetwas Mut machen oder so?
Nicht aufgeben. Ich glaube, das ist etwas und auch dieses Schamgefühl von, oh je, Hilfe suchen ist was ganz schön schwierig ist, das so ein bisschen mal beiseite zu rücken und sich selber zu sagen, ich mache es jetzt mal, ich probiere es mal, wenn es mir nicht hilft, sich Hilfe zu suchen, dann mache ich es nicht mehr, ich probiere es einmal aus. Aber sich so ein Stückchen von diesem Gefühl befreien, ich muss alles alleine machen und ich muss es irgendwie alleine hinkriegen. Das ist so das, wo ich glaube, es helfen kann tatsächlich.
Das wäre so ein zu falscher Stolz, ne? Zu sagen, ne? Ich muss alles alleine machen und so weiter. Klar, weil vielleicht das Leben bisher so war, ne? Aber finde ich toll. Schöne Worte dazu. Danke.
Finde ich auch schöne Abschlussworte. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also ich möchte auch nochmal ermutigen, jetzt auch an die Hörer, dass wenn irgendwie Fragen zu Katrin sind oder zu Katrins Arbeit, die wir jetzt hier heute nicht auf dem Tisch hatten, dann gerne her damit. Und ansonsten, wir übergeben, glaube ich, gerne das letzte Wort wieder an unseren Gast. Also wenn du noch etwas ergänzen möchtest, obwohl du das ja eigentlich gerade schon so schön gemacht hast.
Ich danke euch für den schönen Austausch, es war eine ganz tolle Runde und ich hoffe, ich konnte ein ganz gutes Bild von der Arbeit vermitteln und auch vielleicht ermutigen, sich doch mit dem Thema mal zu beschäftigen, egal ob man jetzt Konsument ist oder auch nicht, aber Bewusstsein dafür zu kriegen, dass gerade diese Legal Highs, die Substanzen, die für uns eigentlich unkontrollierbar sind, da wirklich die Finger von zu lassen. Das ist vielleicht nochmal wichtig auch zu sagen.
Ja, stimmt. Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Das war ja eigentlich, wollten wir so ein bisschen zum Schwerpunkt der Folge machen, aber irgendwie war es dann auch grundsätzlich, ein Teil davon, weil es auch, ich finde, auch in dieser Welt auch erstmal verstanden werden muss. Ne?
Ja, genau. Sehe ich aber auch so, ne, weil die Gefahr des Sterbens und ich meine, Sterben ist wahrscheinlich unter den ganzen Dingen, die passieren können, noch vielleicht das Mildeste. Mhm. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man einfach hängen bleibt auf dem Trip. Ne? Das ist ja auch noch so ein Thema und so. Dass du dann vielleicht nur noch Epilepsien hast oder nur noch Wartenmäuse und sonst was hieß, ne? Psychosen und ähnliches. Na, und dann wird es sehr schwer, da den Personen zu helfen. Selbst mit Medikamenten ist das manchmal gar nicht mehr möglich. Ja. Deswegen, also das sind so Sachen, da sollte man tatsächlich die Finger von lassen.
Das ist aber ein krasser Cliffhanger jetzt, Kurt.
Ja, ich habe gedacht,
ich finde, du machst jetzt echt hier bei den Hörern auf jeden Fall noch einige Fragezeichen direkt auf.
Ja, richtig so. Ja, also jetzt bezogen auf diese Drogenart, ne, die wir jetzt hier angesprochen haben heute Abend. Ne? Dass es nicht heißt, so, ach schön, dann nehmen wir doch ein bisschen hier Fensterputzmittel oder so.
Ja.
Oder, oder Schwarztier rauchen oder so. Ne, dass man da vielleicht eher...
Ja. Aber ich glaube, das ist auch angekommen, also das denke ich schon. Ja. Also hoffe ich doch zumindest. Gut. Aber dann lieber Duplo. Wir merken halt wirklich auch das ganze Thema Süchte und Drogen, das ist nicht zu unterschätzen und da machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zu. Aber genau, also das auch schon mal als Ausblick für die Hörer. Mhm. Dann würde ich sagen, erstmal wirklich schön, dass du da bist, Katrin. Ja. Und danke auch dir, Cody.
Danke auch dir.
Immer gerne.
Ja, schön.
Okay, gut. Bis dann.
Ja, tschüss.
Vielen lieben Dank fürs erneute Einschalten oder vielleicht auch erstes Einschalten. Wer weiß das schon so genau. Aber wie gesagt, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Wir sind aber in 2 Wochen wieder da mit einem neuen spannenden Thema. Und in der Zwischenzeit seid ihr herzlich eingeladen. Wir können es gar nicht genug sagen. Ihr könnt uns Themenvorschläge liefern, alles, was ihr auf dem Herzen habt. Euer Feedback ist uns wichtig, denn mit euch können wir zusammen natürlich viel spannendere Folgen gestalten. Sagen wir mal, viel lebensnähere Folgen. Und darum geht's uns. Also von daher, wenn ihr irgendeinen Impuls habt, irgendwas, was ihr gerne einbringen wollt, ob ihr nun einfach Hörer seid, Interessierte seid oder Experten auf einem Gebiet, lasst es uns gerne wissen. Und ansonsten wollen wir euch gerne nochmal mitteilen, dass wir ja ein, ich sag mal wirklich, Homemade-Podcast sind. Also wir schneiden und produzieren alles selbst. Und ja, alle Mühe und Aufwand, den wir da reinstecken, machen wir wirklich gerne und aus vollstem Herzen, weil wir einfach an dieses Projekt glauben und denken, dass es toll ist, mit bestimmten Themen einfach mehr nach außen zu gehen und aufzuklären oder halt da den Mehrwert einfach zu liefern. Und deswegen, also wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne liebe Bewertungen bei iTunes zum Beispiel oder empfehlt uns weiter oder folgt uns bei Instagram oder bei Facebook. Wie gesagt, wir haben keine Werbetreibenden mit im Boot und das hört ihr ja auch. Ne, wir sind da komplett allein unterwegs und freuen uns deswegen über jeden Support. So, jetzt aber, ich danke euch vielmals auch da nochmal fürs Zuhören und für jegliche Mühe und jedes Feedback, aber genau, das musste einfach nochmal gesagt werden. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag, schöne 2 Wochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!